Meine Klingel hört sich ungefähr so an wie die der Großeltern, nur in Heile. Es war 5:07. Sonja kommt immer etwas zu früh, niemals verspätet sie sich auch nur um eine Minute. Meine Wohnung liegt im ersten Stock. Wenn es schellt, in Klammern mal ein anderes Wort als das ewige Klingeln, ich aber keinen Besuch erwarte, trete ich immer einen Schritt ins Treppenhaus, um zu sehen, wer die bodenlose Unverfrorenheit besitzt, mich zu stören. Meist sind es irgendwelche Honks, die Pizzaflyer oder ähnliches verteilen. Eine Frechheit, wo die Hausverwaltung doch extra ein Schild an der Eingangstür hat anbringen lassen. Keine Werbung, nur Wochenblatt. Wenn ich Sonja erwarte, trete ich ebenfalls einen Schritt aus der Wohnung hinaus, um mir einen ersten Eindruck von ihrer Stimmung zu verschaffen. Das sah heute wieder gar nicht gut aus. Flüche und Verwünschungen ausstoßend, schob sie sich eine Hand am Geländer, schnaufend, japsend, keuchend, schnaubend, murmelnd, brütend und ächzend nach oben. Irgendwas war seit geraumer Zeit im Gange mit ihr, eine Eintrübung, eine Verfinsterung ihres Gemütes, keine Depression, eher im Sinne einer unheilvollen Gemengelage aus Enttäuschung, Ärger und greller Wut, ein hochentzündlicher, schlechte Laune-Cocktail, der mit gewöhnlicher schlechter Laune nur wenig zu tun hatte. Viel schlimmer, viel, viel schlimmer. Dabei hatte sich objektiv nichts verändert. Alles wie immer, bei ihr, bei mir und zwischen uns sowieso. Vielleicht Burnout, von dem Lehrer ja bekanntlich besonders häufig heimgesucht werden. Allerdings beklagte sie sich nie über ihre Arbeit. Im Gegenteil, sie hing an den Kleinen. Ich glaube fast, dass der Job das Einzige war, was ihr noch halbwegs Freude bereitete. Es musste etwas anderes sein. Was um Himmels Willen hatte sie schon wieder für Klamotten an? Die Hose kannte ich nicht, musste neu sein, formlos wie ein Büchergewand. Oben angekommen, legte sie sofort los. Eine Scheiße ist das, die haben mich schon wieder abgeschleppt! Wieso das denn? Am Sonntag, das haben die noch nie gemacht, dabei wissen die doch ganz genau, wie die Parkplatzsituation ist, Dreckschweine! Aber Sonntag schleppen die doch nie ab, außer man stellt sich auf die Behindertenparkplätze. Behindertenparkplätze, bist du verrückt? Sie schrie es fast. Ihre Augäpfel traten aus den Höhlen. Es war grotesk und lächerlich. Aus ihrem entsicherten, schussbereiten Mund löste sich der nächste Querschläger. Glaubst du, ich erziele irgendwelchen Müll? Ich hab das mal ausgerechnet. Ich hab letztes Jahr mehr Geld für Falschparken und Abschleppen bezahlt, als für Steuern und Versicherungen zusammen. Und wenn man Pech hat, hinbringen sie die Autos auch noch in den Autoknast. Das sind denn statt 180 Euro gleich 350 oder mehr. Sie hatte die höchstmögliche Erregungsstufe erreicht. Einen Augenblick war ich davon überzeugt, dass sie mir eine reinhauen würde. Dann sackte sie plötzlich in sich zusammen, als hätte der Ausbruch sämtliche Kraftreserven verbraucht. Nachsatz sehr leise. Und dann noch diese Hitze, ich dreh durch. Der Anfall war jäh auf seinem Überroll zusammengebrochen. Was ging hier vor? Möglicherweise war sie schwer krank und benötigte Medikamente. Oder sie musste ins Krankenhaus oder wenigstens zur Kur oder Analyse. Noch immer stand sie im Treppenhaus und schaute mich an. Ihr Blick war nicht zu deuten, aber ich konnte es hören. Ein tiefes Bohren und Reiben, Scharren und Wummern. Diese schreckliche Wut, was für Geräusche sie macht. Ein untrainierbarer Brocken Wut. Ein Wutgerindel, das sich bald löst und zum Herzen wandert. Irgendwo musste doch eine Klappe sein, durch die man die Wut ablassen konnte. Ein Wutwechsel musste her, dringend. Meins bleibt meins. Klingelingeling.
Liebe Narren und Narrelesen, wollen wir sich rauslassen, die alte verbrauchte Wut? Jawohl!
Und tusch. Die Wut ist alt und gesättigt, da muss der Profi ran. Ha, einmal Wutwechsel und machen Sie die Filter gleich mit, die sind auch schon ganz verstopft. Sie merkte, dass sie den Bogen überspannt hatte und zuckte mit den Schultern. Eine unverhältnismäßig schwache Entschuldigung, aber ich war zu erschöpft, um ihr Friedensangebot abzuschlagen.
Was willst du denn trinken?
Erstmal Bier wegen Durst, danach Wein.
Wollen wir nicht nochmal rausgehen?
Nee, wirklich nicht mehr reicht's für heute.
Sie holte 2 Flaschen Bier aus dem Kühlschrank und ging ins Wohnzimmer. Ich ließ sie ein paar Minuten allein, damit sie sich fangen konnte. Als ich mit Wein und 2 Gläsern nachkam, hatte sie den Fernseher angemacht. Es schien ihr etwas besser zu gehen.
Du musst mir glauben, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich muss wohl tatsächlich mal zum Schrauber.
Ich sag das so nichts. Mach es einfach und erzähl mir hinterher, wie es war.
Schweigend tranken wir das erste Glas und das zweite. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist zweifellos alles gesagt. Dann herrscht stillschweigende Übereinkunft über die wesentlichen Punkte. Es gibt nichts Neues zu erleben und es wartet auch kein Abenteuer mehr in der nächsten Ecke. Im Nachtleben haben wir schon lange nichts mehr verloren. Nachtleben lächerlich. Sollte einer von uns zufällig in einen Club geraten, würde man ihn für einen Taxifahrer halten. Aber wir gehen in keine Clubs. Da wir schon seit Ewigkeiten ohne jeden Ausdruck von Spannung und Geschlechtlichkeit existieren, wären wir ja bescheuert oder masochistisch oder beides, uns freiwillig dahin zu begeben, wo es um nichts anderes geht als um Spannung und Sex. und Fun. Niemand käme auf die Idee, uns für ein Liebespaar zu halten. Ein Paar? Vielleicht, ja. Bruder und Schwester, alte Schulfreunde oder politisch aktive mitteljunge Leute auf dem Weg zur Bundesgala junger Vertriebener. Treue Seelen, die Schlesien noch nicht vergessen haben. Sonja Meyer und Markus Erdmann. Zwei Namen, ein Programm. Eine Schicksalsgemeinschaft, die im deprimierten Stadel einen Logenplatz auf Lebenszeit besetzt hält. Wildlederstiefel mit Schneerändern. Daran muss ich immer denken. Der trostloseste Anblick der Welt, das waren wir. Wildlederstiefel mit Schneerändern. Ich öffnete die nächste Flasche und hoffte auf Frieden für den Rest des Abends. Zum Glück hatte sie Hunger. Wollen wir eigentlich noch was kochen? Ja, was hältst du von Hähnchencurry und vorweg Rauge mit dem Dressing von getrockneten Tomaten? Ja, sehr schön, das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Ich hatte in der Küche schleichend das Regiment übernommen, da ich der begabtere Koch bin. Obwohl ich überhaupt kein Hobbytyp bin, ist Kochen mein einziges Hobby. Hobbykoch. Talentierter Hobbykoch. Genauer gesagt, nicht untalentierter Hobbykoch. Wenn die nagende Libido erstmal durch Gaumenfreuden substituiert ist, geht man nicht mehr gemeinsam durch dick und dünn, sondern nur noch durch dick. Essen ist ein wirksames Sedativum und die schönste Belohnung dafür, dass man den Tag bzw. das Leben bis hierher wenigstens überstanden hat. Essen bedeutet in erster Linie Feierabend. Tagsüber sollte man möglichst wenig oder gar nichts essen, um sich nicht um den Genuss der einen riesigen Mahlzeit am Abend zu bringen, die noch dazu einen eleganten Übergang in den Schlaf ebnet. Kleine, gesunde und kalorienarme Portionen bleiben Menschen vorbehalten, die noch etwas vorhaben, in Klammern Nightlife, Diverses. Oder so alt wie möglich werden wollen, steinalt, alt wie ein Baum oder ein steinalter Tomatenstrauch. Gerade die Banalen genießen jeden Tag ihres Lebens, als wäre er der letzte und freuen sich über den aktiv zurückgedrängten Tod und die ganze viele sinnlose Lebenserwartung. Wenn es mit Sonja und mir so weitergeht, ziehen wir vielleicht doch noch eines Tages zusammen und gründen irgendwo am Stadtrand eine Bedarfsgemeinschaft oder wie das heißt. Jeder hat ein eigenes Zimmer. Eyecatcher sind die beiden XXXL-Betten. In der ganzen Wohnung gibt es keinen Gegenstand, an dem man sich stoßen könnte, nur Polster. Keine Polstersessel oder sowas, nein, Polster in ihrer reinsten Form. Polstermasse! Wir verschwinden in Polstermasse und umgekehrt. Man weiß bald nicht mehr, was was ist. Die Wohnung als Thermohose. Alle Wände sind mit Schaumstoff und Eierpappe tapeziert. Irgendwann sind wir dann so dick, dass wir unsere Zimmer nicht mehr verlassen können. Wir kommunizieren über Babyphone. So geht das über viele Jahre. Aber am Ende müssen wir doch ins Krankenhaus, wegen Zucker oder Pumpe oder so. Da wir zu dick sind fürs Treppenhaus, werden wir mit einer sogenannten Schleifkorbtrage durchs Fenster herabgelassen und in eine Tierklinik verbracht. Tierklinik, weil die herkömmlichen Kernspintomographen zu klein sind, um uns zu durchleuchten, weshalb es einen für Pferde oder Kühe ausgelegten Spezialkernspintomographen braucht. In Klammern gibt es wirklich, ich denke mir hier schließlich nicht irgendeinen Quatsch aus. Die Herzuntersuchung gestaltet sich schwierig, denn die Strahlen werden durch die Fettschichten so abgeschwächt, dass eine Deutung der Bilder kaum mehr möglich ist. Da die Hansestadt Hamburg nur über eine Schleifkorbtrage verfügt, muss eine zweite aus einem benachbarten Bundesland herangekarrt werden. Aus Kostengründen werden wir gemeinsam abgeseilt. Sie aus ihrem Fenster, ich aus meinem. Nach vielen Jahren Babyfunkkontakt sehen wir uns zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal wieder. Blitzlichtgewitter, Kamerateams, Schlagzeile in der Bild, Hamburg-Seite. Die schönste Liebesgeschichte des Jahres.